Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
Herzlich willkommen zu einer neuen Genau mein Agil Podcast-Folge. Ich freue mich heute, Nora bei mir hier zu Gast im virtuellen Podcast-Studio zu haben. Herzlich willkommen und ich freue mich natürlich, dass wir für euch alle da draußen hoffentlich heute wieder eine spannende Folge haben werden. Derjenige, der jetzt live bei der Aufnahme dabei ist, sieht unten schon, worum es heute gehen wird. Die anderen müssen sich noch 2:37 gedulden. Ich kann es nicht genau sagen, aber je nachdem, wie lange Nora sich ganz kurz nochmal vorstellt, schauen wir dann, wann wir gleich in unser richtiges Thema für heute einsteigen. Und damit würde ich sagen, Nora, wer bist du eigentlich und was machst du hier?
Oha, okay, sicher, dass das in 2 Minuten passt, da bin ich gespannt. Nein, hi Philipp, vielen lieben Dank, dass ich nochmal bei dir im Podcast sein darf. Freut mich total. Mein Name genau ist Nora Pfützenreuther. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren freiberuflich selbstständig mit dem Thema Organisationsentwicklung, schwerpunktmäßig das ganze Thema agiles Arbeiten, was ja sehr viele Facetten hat. Man könnte sagen, unser aktuelles Thema heute gehört auch dazu. Ich nenne es immer ganz gerne separat, nämlich Objectives und Key Results, kurz OKR, wie ihr hier unten ja auch sehen könnt. Genau, also nach einigen Jahren mit beiden Themen in der freien Wirtschaft angestellt unterwegs, mache ich eben das Ganze jetzt in verschiedensten Unternehmen seit eben etwas mehr als 2 Jahren, konnte ich schon verschiedene Branchen, verschiedene Organisationsgrößen, ich sage immer von Startup bis Konzern, zu ihren organisationalen Themen da begleiten. Genau, und freue mich da total, wann immer Unternehmen sich dem Thema nähern wollen, weil es einfach eine spannende Reise ist und unheimlich viel beinhaltet und unheimlich viel bewirken kann, worüber wir ja jetzt gleich auch sprechen werden, vermute ich mal.
Ja, du hast schon schön das Feld erstmal aufgemacht, Organisationsentwicklung, ja. Also gefühlt ist für mich da immer OKR nur ein ganz kleines Puzzlestückchen, aber wir haben uns heute wieder eine halbe Stunde Zeit vorgenommen, wenn wir da sagen würden, wir nehmen gleich das ganze 10.000 Puzzleteile, Puzzle oder sowas, dann wird es vielleicht auch ein bisschen zu groß und ja, gefühlt würde ich sagen, OKR wird ja überall immer noch oder gerade aktuell, ich denke, je nachdem, welche Industrie, wo man herkommt, so ein bisschen oder nicht so ein bisschen gehypt, ist jedenfalls mein Gefühl. Und von daher dachte ich auch so, ja, super, dass du um die Ecke kommst, dass wir sagen, dazu machen wir nochmal eine Podcast-Folge. Und wir haben uns auch gesagt, wir wollen heute, weil wir ja gar nicht wissen, wer hier alles potenziell oder im Nachhinein zuhört, am Anfang zumindest noch ein bisschen auch auf die Theorie eingeben. Wir versuchen es kurz und knapp, also du hast die 2 Minuten, glaube ich, nicht ausgereizt. Von daher schaue ich mal, ob wir auch unsere 5 Minuten oder was wir wollten für die Theorie schaffen, weil ich glaube, der Fokus sollte für uns als Austausch, aber für jeden, der da draußen auch zuhört, im Grunde auf den Praxisbeispielen und den Praxiserfahrungen liegen. Ja. Trotzdem, willst du mal starten mit deiner Sicht auf die Theorie von OKR oder lässt du den Ball lieber bei mir?
Ich kann ja mal anfangen. Danke, dass du ihn rüberwirfst und werf ihn dann nachher gerne wieder zu dir zurück, wenn du noch Aspekte zum Ergänzen hast. Genau, also ich würde mal so vom Großen anfangen und so ein bisschen feiner werden. Also was ist OKR eigentlich? Also in was für einem Kontext, sagen wir mal, ne, in diesem großen Feld der Organisationsentwicklung, wie du schon richtig sagst, bewegen wir uns denn da eigentlich? Und ein Wort, was ich immer sehr schön finde, was es eigentlich schön zusammenfasst, ist, dass OKR ein Hilfsmittel zur Strategieumsetzung ist. Warum finde ich das so schön? Weil es ja aus 2 Teilen besteht, Strategie und Umsetzung. Und das sind ja 2 Dinge, die, ich weiß nicht, wie dir es geht, Philipp, oder was du so bei Kunden erlebst, aber ich erlebe es schon oft, dass eine Strategie was ist, was irgendwie gefühlt, also wenn man sie kennt, ist sie relativ weit weg, hoch oben, genau, ja, richtig, genau, so hoch, guck mal gar nicht, auf jeden Fall etwas manchmal auch nicht ganz Greifbares, ne? Und wie gesagt, wenn sie überhaupt bekannt ist, also Strategie und Umsetzung auf der anderen Seite, ne? Sehr spezifisch, sehr klar für mich, ja, als Teammitglied beispielsweise, also im Prinzip ja alles, was ich auf dem Tisch habe, alles, was ich tagtäglich so tue. So, und dadurch, dass OKR jetzt ein Hilfsmittel zur Strategieumsetzung ist, beinhaltet es das Kernelement oder eins der Kernelemente für mich schon im Wort, dass es eben diese Brücke bauen möchte, ja, zwischen dieser fluffigen, wenn überhaupt bekannten, fernen, entfernten Strategie und meiner täglichen Arbeit als beispielsweise Teammitglied auf der wertungsfrei gesagt untersten Stufe der Organisation. Ja, also diese Brücke zu bilden, das ist für mich mal so die Idee oder das Ziel. Ne? Und da gibt es natürlich auch noch andere Herangehensweisen und andere Tools, die das sicherlich auch wollen. Aber OKR ist da ein Stück weit speziell. Wahrscheinlich kommen wir da auch nachher noch so ein bisschen dazu. Was macht das auch aus? Aber einen Punkt, den könnte ich vielleicht direkt schon mal, wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer werden wollen, schon mal mit aufführen für alle die da jetzt auch ganz neu in dem Thema sind. Wofür stehen jetzt eigentlich diese drei Buchstaben? Ne, das ist mal so ein bisschen das, wo man sich ja auch fragen kann und wo auch schon einiges an Musik hintersteckt. Und zwar besteht OKR immer so aus zwei Elementen oder zwei Komponenten. Das eine sind die Objectives, das O, ne, zu Deutsch also die Ziele. Und das andere, KR, ne, sind die sogenannten Key Results. Ja, ich finde das Wort ist ein bisschen sprechender auf Englisch, ne, aber wir sagen immer, also in den Trainings sage ich immer so Kernergebnisse. Ich weiß nicht, ob du eine bessere Formulierung hast, dann freue ich mich. Key Results, also Schlüsselergebnisse, Kernergebnisse, also. Ne.
Bessere Formulierung habe ich nicht. Ob du jetzt Schlüssel, Kern, Fokus, wie auch immer nimmst, ist, glaube ich, relativ egal. Was für mich an der Stelle das Entscheidende ist Ergebnis. Also wir sprechen hier von irgendwas. Also aus der agilen Welt kommend nehme ich immer gerne den Begriff des Artefakts sozusagen noch dazu, wo ich sage, es ist irgendwas, was ich angreifen, anschauen kann. Und nicht so, ist so wir analysieren mal XY. Das ist eine Aktivität, das ist ein Ergebnis. Und das ist für mich schon mal ein Kernding zu sagen hier, also ob jetzt Key davor steht oder nicht, also klar geht es um Fokussierung, aber das Result ist das Entscheidende.
Ja, kann ich mich anschließen tatsächlich, genau. Ich nutze auch gerne, damit hast du ja auch schon einen wichtigen Aspekt aufgegriffen, dieses Beobachtbare, dieses Greifbare. Also für mich sind es immer Indikatoren, ne, die mir oder die uns als Team zeigen, gehen wir denn, sind wir auf dem richtigen Weg in Richtung unseres gesetzten Ziels? Also wir haben das Ziel, das Objective, die Key Results als Indikatoren, als messbare Indikatoren. Damit kommen wir ja auch zu einem wesentlichen Element des Ganzen, messbare Indikatoren, anhand derer wir als Team über die Zeit sehen können und immer wieder schauen können, sind wir auf dem richtigen Weg zum Ziel. So, diese beiden Faktoren, das macht eigentlich, daraus besteht OKR, würde ich jetzt einfach mal technisch sagen. Genau. Ja, das erstmal vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, was das eigentlich überhaupt, wo es herkommt, wofür es genutzt wird und wofür zumindest schon mal die drei Buchstaben stehen.
Genau. Also ein Punkt, den ich noch ergänzen wollen würde, ist, und das ist für mich dann auch der Kern von der Theorie her, wofür ich es immer sehr, sehr gerne verwende, ist, neben diesen Begrifflichkeiten Objective und Key Result steckt ja noch eine Art Prozess hinten dran. Ja? Also ähnlich wie ich es im Agilen habe, habe ich ja auch meine Zyklen, Perioden, jeder nennt es ein bisschen anders, in drei oder vier Monatsrhythmen, manchmal auch auf Quartalsebene oder nicht, kann man schauen, aber dass ich in diesen Monatsebenen sozusagen mir meine Objectives, Key Results definiere und auch im Nachhinein schaue, wie viel davon habe ich erreicht und nicht. Also das, was wir aus der agilen Welt kennen, auch eine Retrospektive, Review und eine Planung, habe ich sozusagen in diesen Monats, also nicht Monatsrhythmen im Sinne von jeden Monat, aber quasi diesen größeren Rhythmen als Quartal oder drei Monatsblöcken halt auf jeden Fall drin. Und das ist quasi noch ein Zusatzelement, weil für mich, ehrlich gesagt, steckt der Kern in OKR nur darin, dass es eine Systematisierung ist. Also es gibt den Leuten, die sich irgendwie, wie du schon schön gesagt hast, in der Umsetzung von der Strategie damit beschäftigen wollen und die operationalisieren wollen, gibt es einen Rhythmus, ein Instrument, eine Methodik, ich weiß gar nicht, wie ich es genau bezeichnen soll, was hilft, sich sozusagen prozessual dem Ziel dieser Vision, auch wenn es vielleicht in 5 Jahren ist, einfach zu nähern. Und das ist für mich sozusagen der Kern. Das bieten auch aus meiner Sicht viele andere Methodiken, aber nicht trotz habe ich mit OKR, finde ich, das als doch relativ leichtgewichtiges Instrument, was mich dabei unterstützt.
Ja, würde ich mitgehen. Also gerade auch das Thema Struktur bekomme ich oft gespiegelt, ne? Wenn ich irgendwie trainiere, also wenn Menschen so das erste Mal damit in Kontakt kommen, ne, so ein bisschen verstehen, okay, wie wird damit gearbeitet, was beinhaltet das alles, da gibt es oft das Feedback, ah, das gibt uns ja jetzt eine schöne, wie du auch gesagt hast, ne, eine schöne Struktur, um genau das umzusetzen. Ich würde tatsächlich noch ein paar Punkte ergänzen, wenn es darum geht, so, ja, okay, ne, was ist denn daran jetzt irgendwie anders als an irgendwelchen anderen Methoden? Ne, zum Beispiel irgendwie Management by Objectives kennt vielleicht auch noch der ein oder andere. Das ist ja auch schon ein sehr, ich sag mal, altes Rahmenwerk, was ja auch genutzt wird, um, ne, Strategie am Ende bis nach unten hindurch zu operationalisieren, hast du gerade auch gut gesagt. Ist auch ja tatsächlich die Basis gewesen für OKR. Ne? Ich sag mal, für alle die vielleicht jetzt MBO, Management by Objectives, kennen OKR noch nicht und sich dann mehr mit OKR befassen. Ihr werdet Parallelen oder, ne, Ähnlichkeiten sehen. Das ist nicht zufällig sozusagen. Kleiner Spoiler. Aber die Dinge, die ich gerne noch ergänzen würde, ist, dass OKR stark auch auf Partizipation setzt. Das heißt, OKR bindet die Mitarbeitenden auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens eben stark mit ein, wenn es um die Definition der Ziele geht. Ich denke, das ist so ein, weiß nicht, ob Alleinstellungsmerkmal, aber zumindest für mich ein essentieller Faktor der ganzen Systematik, einfach weil er so einen hohen Motivationsfaktor nachher auch haben kann. Ne? Ich will es nicht verallgemeinern, aber genau, also dieses partizipative Vorgehen, wenn man sich anschaut, wie OKRs entstehen, also wie diese Ziele in der Organisation entstehen, dann setzt OKR eben darauf, dass, wie gesagt, auf, also ich sag mal, Abteilungsebene, dann Teamebene, wirklich schon von oben her die Ziele der jeweils höheren Ebene mitgeteilt und kommuniziert werden, aber die Ebene darunter sich immer selber überlegen soll, wie sie denn jetzt auf diese Ziele jeweils einzahlt. Und diese eigenen Ziele als zum Beispiel Abteilung oder Teams innerhalb einer Abteilung, dass dort eben selber überlegt wird, was können wir denn tun, um hier einzuzahlen, und diese untere Ebene, ne, eben definiert sich eben selber ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Messgrößen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die für mich hier stark heraussticht, unter anderem.
Genau. Ich weiß nicht, ob du noch Punkte für die Theorie hast. Aber ich würde jetzt, ich meine, wahrscheinlich werden wir, auch wenn wir im praktischen Teil sind, sowieso immer mal wieder kleine Theorie-Schnipsel einwerfen. Ich habe noch einen Theoriepunkt, den ich aber irgendwie gleich als Überleitung für die Praxis sehen würde. Weil was für mich irgendwie immer wieder ein spannender Punkt ist, auch wenn wir uns jetzt irgendwie mal agile Methoden, Scrum und Kanban oder sonst was anschauen, da geht es ja immer auch die Frage drum, habe ich irgendwelche Rollen, habe ich einen Scrum Master oder nicht, brauche ich so Rollen, Kanban hat es jetzt eher nicht, geht auf die klassischen Rollen, sagt hier, nehmt die, wie ihr wollt und so weiter und so fort. Und das ist auch aus meiner praktischen Erfahrung, also diese Rolle des OKR Masters, die ich ehrlich zugeben muss, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt in der Theorie oder in einem Lehrbuch oder sonst was drin steht oder nicht, als formell, die muss man machen oder nicht. Aber meine Erfahrung ist, die ist enorm hilfreich, die ist enorm wertvoll. Das ist jetzt auch nicht wie ein Scrum Master, eine Person, die irgendwie 50% oder 30% jetzt quasi seiner Zeit darauf investieren muss. Aber ich finde, gerade wenn es darum geht, die Objectives und die Key Results zu formulieren, gerade um das Thema formulieren, sollten wir uns, glaube ich, nachher bei den praktischen Erfahrungen auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen. Aber da hilft es, einen OKR-Master zu haben, erst recht jemanden zu haben, der vielleicht von extern kommt. Und Achtung, extern heißt jetzt nicht, man muss hier den Berater XY irgendwie dazu holen, sondern ich mische auch gerne mal, wenn ich sage, zwei Abteilungen, so von wegen einen aus der einen Abteilung, bitte bei der anderen Abteilung als OKR-Master und umgekehrt, wenn die ausreichend voneinander entfernt sind. Wenn die wieder sehr stark miteinander arbeiten, habe ich ja wieder dieses, ja, das ist doch der Kollege XY-Problem. Also das ist für mich so der Punkt, den ich aus der Theorie mitnehme, der mich aber schon zu einen meiner Praxiserfahrungen sozusagen bringt.
Mhm. Absolut, kann ich sehr, sehr unterstreichen. Ja. Vielleicht eine kleine Ergänzung, das eine tatsächlich in, also diese Rolle, soweit ich weiß, ist nicht vorgeschrieben in dem Sinne, also ist jetzt nicht so wie bei Scrum, also bin ich, wüsste ich auch nicht, sagen wir so, ist tatsächlich sehr hilfreich, auch wieder um diese Struktur zu geben. Letztens sagte noch in einem OKR-Planungsmeeting, wo ich mit einem Team zusammen war, die gaben mir nachher das Feedback so, boah, gut, dass du oder ne, also dass jetzt jemand von quasi extern dabei war und das mit begleitet hat. Wir hätten uns sonst total verloren. Ne? Also je nachdem, auch wie reif ein Team ist, muss man ja auch sagen, ist ja auch ein bisschen ähnlich wie bei Scrum etc. Aber je nachdem, wie reif und erfahren ein Team in der Methodik ist, gerade in der Definition zum Beispiel der Ziele und Key Results, da kann man sich schon mal ganz gut im Klein-Klein verlieren und auf verschiedene Ebenen runtertauchen. Und genau, wir wollen ja bei OKR erstmal bei dem Thema Ziele bleiben und Messgrößen und nicht schon in die Operative eintauchen als Beispiel. Da hilft es wirklich, wenn immer jemand da ist, der sozusagen alle Leute wieder auf die richtige Flughöhe hebt und da einfach das Ziel im Blick hat, worum geht es hier gerade, das ist gut. Und eine Sache würde ich noch ergänzen wollen, auch bevor sich Unternehmen überhaupt überlegen oder wenn sie sich überlegen, wie wollen wir dieses System, also OKR jetzt für uns eigentlich nutzen und anwenden, wie kann das wirklich bei uns aussehen? Das ist ja eine Frage, die kriege ich, glaube ich, in jedem Training ungefähr 50 Mal gestellt, verständlicherweise. Wie kann das bei uns jetzt konkret aussehen? Ne? Wir haben die und die Aufgaben, wir sind so und so aufgestellt. Und da jemand zu haben, der in so einem frühen Punkt auch schon mit Organisationsvertretern überlegt, wie kann denn diese, ich nenne es immer OKR-Architektur, denn jetzt spezifisch für das Unternehmen aussehen? Was ergibt Sinn? Was macht ihr eigentlich? Ne? Nach was wollen wir unsere Ziele definieren? Wer mit wem? Ja, also das sind so Fragen, die kann so ein, ich sag mal, externer, wie du gesagt hast, OKR-Coach ganz gut stellen und ja, begleiten.
Also ich glaube, wenn es um sowas wie Architektur geht, also in dem Sinne, dass du sagst, das wird ja irgendwie vielleicht eine Art Baumstruktur, weil es irgendwie über verschiedene auch Management-Ebenen quasi durchlaufen muss. Ich glaube, dann spätestens würde ich sagen, ist wirklich der externe Blick enorm hilfreich, weil wenn es ein interner macht, naja, wenn diese Hierarchie über die komplette Organisation geht, dann ist er ja einfach nicht mehr extern und kann nicht sagen, er gibt diesen Blick von außen. Aber da muss man einfach schauen. Ich habe schon Organisationen erlebt, die hatten Personen, die konnten einfach so gut zwischen quasi, was ist intern und wann spiele ich jetzt quasi eine Art externe Rolle als Sparringspartner oder sowas trennen, dass ich sage, auch das ist vollkommen legitim. Aber man muss sich einfach dieses Mehrwerts bewusst sein und manchmal schmunzle ich auch, weil bei, wie du schon sagst, reiferen Teams oder Organisationen, da sitze ich in den Meetings und mache quasi den Menschen mit der Stoppuhr, sage, okay, jetzt sprechen wir über das Nächste oder so. Was eigentlich, wo ich mir denke, so, nee, den braucht ihr gar nicht mehr. Aber gleichzeitig wird immer wieder von der Organisation, ähnlich wie du es auch sagst, zurückgespiegelt, hey, und es war wertvoll, dass du dabei warst. Ja? Dessen muss man sich halt einfach enorm bewusst sein. Du hast vorhin auch gesagt, du kannst zustimmen, einerseits bezüglich dieser Rollenthematik. Ich würde gerne mal einsteigen, auch in das Thema Formulierung. Also wie gehst du damit um? Was sind da deine praktischen Erfahrungen? Weil für mich ist das, glaube ich, der Punkt, an dem sich die meisten Leute schwer tun. Und gerade wenn man keine Unterstützung durch einen OKR-Master hat, ist das nach 2-3 Zyklen irgendwie sowas, dass auf einmal doch wieder Aktivitäten formuliert werden und dass man doch wieder nichts zum Zeigen als Ergebnis hat und Gott weiß, was da alles quasi passiert.
Ja, also in Bezug auf das Thema Formulierung habe ich jetzt über die letzten Jahre eigentlich einen ganz schöne Struktur, die ich selber immer mitbringe. Also ich bin an sich ein sehr strukturierter Mensch, deswegen übertrage ich das auch vermutlich meistens in meine Rolle und in die Teams. Und dort habe ich eine Struktur gefunden, mit der ich und auch mit der die meisten der Teams bisher gut zurechtkommen. Weil wenn du jetzt vor ein Team trittst, ich sag mal, ne, gerade eher vielleicht auch am Anfang stehend, und du erklärst, okay, ne, ein Objective ist ein qualitativ beschriebener Zielzustand und da ist irgendwie drin, wer ist der Nutzer oder der Kunde, was ist der Wert, ne? Gucken dich verständlicherweise die Leute trotzdem mit großen Augen an und sagen, ja, wie, und was heißt das jetzt, ja, und wie formuliere ich das jetzt, ne? Also ich gehe dann eher so schrittchenweise vor, dass wir uns also überhaupt erstmal, Themen sammeln, also ich sage dann ganz bewusst, lasst uns erstmal Themen sammeln, das ist noch ganz offen, wie wir das jetzt formulieren. Und wenn wir die dann gesammelt priorisiert haben, also woraus wollen wir überhaupt unsere Ziele formulieren, welche Dinge sollen eigentlich überhaupt jetzt in den Fokus kommen, dann gehe ich in Bezug auf das Objective ganz gerne mit so einem Bausteinsystem dran. Das habe ich nicht selber erfunden. Es gab, ich kann die Quelle vielleicht später nochmal verlinken, wenn ich sie nochmal finde, Genau, aber es gibt auf jeden Fall so eine Herangehensweise, dass du dich bei einem Objective erstmal um drei Unterfragen kümmerst. Ne? Dass du dich erstmal fragst, okay, für dieses Thema XY, was wir uns jetzt als erstes geschnappt haben, was jetzt für also uns für als nächstes relevant ist, wer ist da eigentlich die Zielgruppe? Also wer freut sich, wenn wir dieses Ziel erreichen? Ich formuliere das dann auch meistens so ein bisschen informeller. Ne? Die zweite Frage ist dann, was ist der Zielzustand? Also wo wollen wir, wenn wir auf Teamebene sind, sagen, nach 3 Monaten, wo wollen wir denn stehen? Was können wir wirklich, wie hat sich die Welt verändert? Was können wir wahrnehmen? Was ist der Zustand? Und der dritte Punkt ist dann, okay, wenn wir diesen Zustand erreichen und wir wissen jetzt auch, für wen wir das tun, ne? Frage 1, warum feiert uns denn unsere Zielgruppe? Also was ist der Nutzen? Warum finden die das spitze, wenn wir diesen Zielzustand erreichen? Ja? So, und dann ist es meistens die Erfahrung, dann springen die Leute vielleicht noch ein bisschen aus dem Team noch ein bisschen von dem Detailgrad. Vielleicht müssen wir dann bei den einzelnen Schritten auch nochmal nachschärfen. Ne? Meine Lieblingsfrage ist immer, ist das auch wirklich realistisch? Ja, also passt das jetzt auch wirklich auf diese 3 Monate oder sind wir jetzt gedanklich doch schon auf einem Jahr, ne? Oder auf einem halben Jahr angekommen? Also da auch immer diese Rolle des Scrum Masters, des OKR Masters, die Leute auch wieder zu fokussieren und ne, so ein bisschen anzustupsen und zu gucken, okay, ne, finden, was ist jetzt wirklich der Punkt? Aber diese 3 Unterfragen, ne, wenn wir da dann irgendwann zu einer in sich schlüssigen Sammlung gekommen sind von Stichworten, daraus dann zu sagen, okay, Leute, und jetzt formuliert doch mal aus diesem Baustein einen, ich sag immer, verständlichen Satz. Und dann hat man in der Regel ein Objective, was eben auch diesen Qualitätskriterien aus OKR-Sicht heraus Genüge tut, nämlich, dass wir nachher wissen, für wen tun wir eigentlich, ne, also für wen wollen wir dieses Ziel erreichen, was ist der Zustand und was ist der Nutzen? Ja? Also was haben die Leute dann davon? Und dann sind wir eigentlich bei einem qualitativ hochwertigen Objective gelandet, genau. Und bei den Key Results,
An der Stelle grätsche ich mal kurz rein, weil was ich an der Stelle enorm wichtig finde und auch schon häufig mal erlebt habe, ist zu sagen, aus meiner Sicht sollte die Zielvorstellung sein, dass ein Objective für diese 3 oder 4 Monate, je nachdem wie lang man quasi da sich gibt oder nimmt als Rhythmus, dass es danach auch abgeschlossen ist. Ich verstehe es, dass das mal so ist, okay, wir nehmen auch mal ein Objective mit, aber bitte lass das doch die Ausnahme sein und nicht quasi so den Regelfall im Sinne von, ja, wir definieren ein Objective, wo wir schon von Anfang an wissen, dass wir da 3 Quartale quasi für brauchen. Nein, dann nutze ich das ganze Instrument wiederum falsch.
Genau, würde ich auch so sagen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich sag mal, erstmal schwerfällt, also sich von so einer langfristigeren Sicht wirklich zu fokussieren auf diese beispielsweise 3 Monate, sich da wirklich zu überlegen, explizit zu sagen, okay, was passt, was ist realistisch, gerne ambitioniert, aber trotzdem noch realistisch. Und da wir es ja oft mit, ich sag mal, größeren, längerfristigen Themen zu tun haben, ne, hat man meistens auch schon so eine große Sicht. Aber das ist ja gerade das Schöne auch an Objectives und Key Results. Wir können ja dieses große, diesen Berg, ja, den wir da vor uns haben, den können wir ja jetzt schön sozusagen in Unterziele, in Teilziele ja runterbrechen sozusagen. Also es hat irgendwie auch eine entlastende Funktion irgendwie, wenn wir es so machen.
Ich finde es spannend, weil für dich ist es ein Können, für mich wäre es auch ein Können, aber ich glaube, für viele ist es leider noch ein Müssen. Oh, wir müssen uns jetzt irgendwie überlegen, was wir da jetzt in 3 Monaten daran machen können. Aber ja, anders werdet ihr da nicht vorankommen, weil irgendwie muss es ja kleiner geschnitten werden, wenn es ein 5-Jahres-Plan oder Idee oder Vision oder was auch immer ist. Es geht ja gar nicht. Und bevor wir vielleicht noch auf die Key Results kommen, in der Hoffnung, dass wir uns jetzt nicht gleich weiter verquatschen, hast du einen Punkt noch erwähnt, den ich enorm wichtig fand, und zwar hast du vorhin von Priorisierung gesprochen. Und wenn du gesagt hast, ja, hier, dann basteln wir uns die Themen zusammen und priorisieren und so. Und das ist für mich auch häufig noch der Fehler zu sagen, naja, gut, wenn es jetzt irgendwie zu groß ist, dann machen wir halt 2 Objectives draus. Klammer auf, das ist per se, finde ich, noch gar nicht ein Fehler. Das hängt von Fall zu Fall ab, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber wenn ich das natürlich bei 10 Themen mache, die ich habe, und dann auf einmal quasi 20 Objectives drauf hätte, dann muss ich wieder sagen, kurzer Einschub in die Theorie, Zielsetzung von OKR ist auch ganz klar, ich mag es normal nicht, Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, wir fokussieren passieren uns jetzt die nächsten 3 Monate Dinge? Und dementsprechend dann nicht zu sagen, ja, wir arbeiten mit 12 Objectives jetzt im nächsten Quartal, sondern wirklich zu sagen, versucht das zu reduzieren. Ich bin kein Freund, jetzt konkrete Zahlen zu nennen, Klammer auf, ich könnte es trotzdem machen oder du darfst es machen, aber grundsätzlich geht es darum zu fokussieren und da ist es eigentlich weniger als mehr.
Ja, tatsächlich, das stimmt. Also ich hau jetzt einfach mal, du hast ja schon so schön die angeteasert, weil es kommt auch wirklich auf die Frage, auch in Trainings etc. oder wenn man halt, ne, darüber spricht, ja, wie viele, ne, gibt es da eine Daumenregel, wie viele sind denn da gut oder nicht, ne, Ziele zu haben? Ich sage immer mal erstmal, es kommt natürlich in erster Linie auch darauf an, wie viel Kapazität hat man denn, ne? Also seid ihr ein großes Team, seid ihr ein kleines Team? Und wie groß, also was steckt hinter den Zielen, die ihr euch da setzt? Ne? Aber ich sag mal, ich gehe mit dem groben Daumenregel dran, nicht mehr als 3 Objectives pro Team. Ich bin jetzt auf Teamebene, nicht mehr als 3 Objectives. Und darunter jeweils auch nicht mehr als 3 Key Results. Weil wenn wir das hätten, ne? Also 3 mal 3, hätten wir ja schon 9 Ergebnisse, die wir irgendwie erzielen müssen, messbare Ergebnisse, die wir erzielen müssen in 3 Monaten. Was durchaus schon sehr, sehr ambitioniert ist. Ne? Also insofern bin ich da auch genau bei dir. Lieber weniger, ne? Und sei es ein Objective mit irgendwie 2, 3 Key Results, das kann schon total ausreichen. Und da lieber wirklich weniger als mehr. Die Praxis zeigt, oft ist es andersrum, dass sich Teams, aber auch weil sie einfach, ne, so ambitioniert auch sind, sagen, ah, da geht noch was. Und dann lasse ich auch manchmal laufen und sage, gut, wenn ihr wirklich sagt, wir versuchen das jetzt, dann machen wir das. Das Schöne ist, du sagtest es ja anfangs, Review und Retrospektive sind quasi in OKR auch schon mit eingebaut. Ja, also wir haben auch dieses Inspect and Adapt hier mit drin. Und genau, und in solchen Fällen ist es schon durchaus mal vorgekommen, dass dann in einem Review am Ende des Zyklus erkannt wurde, da haben wir uns dann doch viel vorgenommen. Ne? Wir haben irgendwie viel angefangen, nichts zu Ende gebracht. Und dann kann man ja, das Schöne ist ja, du kannst direkt lernen und in den nächsten Zyklus mit aufnehmen, wir wollen uns weniger, ne? Also weniger Objectives vornehmen. Und das passiert dann in der Regel auch. Also dieses organisationale Lernen, dieses Lernen in den Teams, das passiert auch total. Ja.
Also was ich an der Stelle noch spannend finde, ich hoffe, dass es nicht der letzte Punkt ist. Du kannst ja in der Zeit ja schon mal Gedanken machen, ob du sagst, es gibt noch eine Quintessenz, die du auf jeden Fall noch mitgeben musst, weil die Zeit rennt.
Wie immer.
Also für mich ist es so, dass OKR schon sagt, so nach dem Motto, setze dir ambitionierte Ziele. Also es ist vollkommen legitim, finde ich, wenn man nachher nur 70% von dem, was man sich in einer Periode, Quartal, wie auch immer, Zyklus vornimmt, wenn man das nur erreicht. Aber man muss, also man sollte sich nicht darauf ausruhen und sagen, naja, wir nehmen uns jetzt 100% vor, weil wir wissen ja, es reicht ja, wenn wir 70% erfüllen. Das ist natürlich nicht der Hintergedanke. Und das Schöne ist ja auch gerade bei den Objectives, also bei den Key Results ist es, finde ich, schwieriger, aber bei den Objectives, die sind ja manchmal nicht ganz konkret. Also da müssen nicht zwingend immer irgendwie irrsinnig viele Zahlen drinstehen, sondern es ist ja schon noch so eine Art, also für mich ist es immer noch so eine Art Mini-Vision an manchen Stellen, halt für die nächsten 3 Monate. Und dann ist es aber auch gar nicht so schwer, die in Anführungsstrichen ein bisschen größer zu machen, als man es eigentlich für realistisch hält, um zu sagen so, ah, und wenn wir das nachher am Ende doch schaffen und doch bei 100% landen, ist es auch schlimm. Wobei man da halt auch aufpassen muss, ohne dass ich jetzt Psychologe bin, hat es natürlich auch den Effekt, wenn ich immer nur 70% erreiche von dem, was ich mir quasi vornehme, tut bei dem einen oder anderen in Person auch nicht gut.
Ja. Ja, cooler Punkt. Also erstmal mag ich den mit dem Begriff Mini-Vision total. Danke dir dafür, den werde ich gerne mal mir mitnehmen. Ja, das mit dem Thema, ne, was ist so das Ziel oder was möchte ich gerne erreichen, was ist da die Erwartung, habe ich auch ein, zwei, ich sag mal, Kommentare oder so Erfahrungen aus der Praxis ist, macht es explizit, also das Wichtige ist, dass man auch da, ich sag mal, im Rahmen dieser Architekturüberlegungen sich erstmal explizit macht, ne? Was gibt es denn für Möglichkeiten, das Ganze kommt ja eben aus Amerika, insofern vielleicht, da muss man da auch gucken, die Kultur dort ist ja ein Stück weit auch vielleicht anders als hier, was so Ambitionslevel angeht, ne? Die gehen dann nochmal anders damit um. Insofern sage ich immer, ne, es gibt diese Variante, wir können aber auch sagen, 100% realistisch und dann ist gut, wir müssen nicht irgendwie Moonshot-Dinge tun. Und dann gucke ich wirklich pro Team beziehungsweise pro Organisation, was passt denn irgendwie gut, ne? Und dann gibt es manche Teams, die sofort sagen, nö, wir wollen ruhig ein bisschen drüber, ne? Und dann passt es, wenn wir bei 80% landen, sonst, ne, sonst kitzelt es uns nicht, ne? Sonst sind wir da nicht irgendwie genug motiviert. Sage ich, gut, okay, passt schon so. Wir haben ja auch immer wieder die Möglichkeit zu lernen und zu schauen, was hat es mit uns gemacht, ne? Passt das für uns? Und wenn nicht, können wir es ja auch wieder anpassen. Genau, und ja, also insofern, ich gucke auch in den Plannings gerne mal so ein bisschen in die Augen der Leute und schaue so, okay, ne, dann kann man ja auch ein bisschen Gefühl kriegen, ja. Ist das jetzt, was wir formuliert haben, schon komplett out of alles, ne? Also ist es demotivierend, weil frustrierend, wir können es eh nicht erreichen, oder ist es eher so, oh, ja, ne, schaffen wir eh, ist langweilig, also da auch so ein bisschen bei den Leuten zu sein, aufmerksam zu sein, ne? Und wenn man das Gefühl hat, da geht noch was, ruhig ein bisschen,
dann kann man noch das. Ja,
genau, ja. Aber eben erstmal drüber sprechen, wie wollen wir es denn, was ist denn so unser Erwartungslevel auch, ne? Also, was wollen wir uns zumuten?
Jetzt sind wir verrückterweise ja echt schon über die halbe Stunde drüber. Gibt es denn noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, den musst du jetzt aber unbedingt noch den Zuhörern mitgeben, wo du sagst, so, boah, wenn ihr auf den Fehler reinfallt, bitte nicht, ich habe es euch jetzt hiermit schon mal gesagt oder so.
Gerne, also ich würde so ein, zwei Schlusssätze gerne noch sagen, weniger im Sinne von Vorsicht, Fehler, sondern mehr im Sinne von, hey, darauf könnt ihr euch freuen oder seid darauf gefasst, ne? Was könnte wohl passieren, wenn ihr euch mit OKR auseinandersetzt? Ich sagte ja anfangs, es kann ein sehr mächtiges Tool sein sozusagen, ne? Im Sinne von, es macht wirklich was mit den Menschen, wenn ihr es sinnvoll einsetzt, dann kann das ganz viel bewirken, wirklich in den Menschen. Das habe ich jetzt mehrfach in der Praxis erleben dürfen. Das ist total toll, was passiert, wenn man Menschen einbindet, wenn man dieses partizipative Vorgehen, dieses sehr transparente Vorgehen wählt. Das hat wirklich einen ganz tollen Effekt. Es kann auch dazu führen, dass ihr, ich sag mal, von OKR ausgehend dann andere Dinge in eurer Organisation auch aufdeckt. Ja, also Vorsicht da. Es kann schon sein, ihr wollt euch eigentlich nur mit OKR beschäftigen und merkt plötzlich, huch, wir haben ja gar keine Strategie oder die ist gar nicht bekannt oder. Also da gibt es noch Sachen zu tun oder in die Operative hinein. Vielleicht macht es ja total Sinn, wenn wir uns irgendwie anders strukturell aufstellen. Wie bearbeiten wir eigentlich Themen? Ne? Wer müsste eigentlich mit wem sinnvollerweise zusammenarbeiten? Also das wäre dann eher in die Operative geschaut. Das sind so Nebeneffekte, würde ich sagen, die halt auftreten können. Ne? Also seid gefasst auf, dass ihr da auf jeden Fall etwas heben könnt, ne? Auch abseits von OKR. Und damit einhergehend bringt Geduld mit. Es ist eine Reise, ne? Es ist wirklich braucht einen langen Atem. Das würde ich gerne mitgeben wollen. Genau, seid offen für Lernerkenntnisse, die ihr da hebt auf der Reise. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den Weg zu gehen, würde ich auf jeden Fall sagen.
Klingt nach einem perfekten Schlusswort. Erstmal vielen Dank, dass du zu Besuch warst, dass wir uns die halbe Stunde zu dem Thema austauschen konnten. Ich gehe mit Learnings raus. Du hast mindestens die Mini-Vision als Learning, hast du schon gesagt, mitgenommen.
Auf jeden Fall.
Und damit hoffe ich, dass ihr als Zuhörer auch noch was für euch mitnehmen könnt. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen auch dazu habt, kommt gerne auf Nora oder mich zu. Ihr findet ja auch im Podcast dann alle Kontaktdaten. Und damit, ja, viel Spaß beim Zuhören. Freue dich auf den nächsten Podcast und bis bald. Ciao.
Tschüss und vielen Dank.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.